Hallo, wenn wir es schaffen, die 3000er Marke in dieser Woche zu knacken, dann wäre das total toll. Das ist nur eine Randinformation zu Beginn. Ansonsten haben wir es jetzt mit einer wirklich guten Sache zu tun und irgendwie geht's auch um ein Arschloch. Ach, ich erkläre euch das gleich.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
So, jetzt fragt ihr euch natürlich gleich so ein schlechtes Wort am Anfang der Sendung. Was will er denn da machen? Natürlich will ich Aufmerksamkeit erziehen. Ist ein ganz billiger Trick und das Arschloch ist der Krebs. Nee, Linda, so kennt ihr euch aus, weil darum geht's heute auch hier in der Show. Keine Angst, ihr braucht nicht abschalten, weil wir besprechen das heute mit jemandem, der dieses Arschloch persönlich kennengelernt hat, aber daraus das gemacht hat, was man hoffen kann, dass es jeder schafft mit den paar Knetekugeln, die man im Kopf hat und dann mit so einer Diagnose konfrontiert wird und dann versucht, das Bestmögliche daraus zu machen. Und Felix sitzt uns gegenüber, Felix Behling. Hallo Felix.
Hallo, danke.
Du hast ein Arschloch kennengelernt und du sitzt neben Danny.
Ja.
Das ist eine rein Zufälligkeit.
Ich habe noch überlegt, was von beiden schlimmer war, aber habe mich dann doch für den Krebs entschieden, ja. Nein, schön, dass ich hier sein darf.
Das ist genau die Art und Weise, von der ich hoffe, dass die meisten Leute damit umgehen können, weil letztendlich ist es immer so ein Ohnmachtsding, wir sprechen da gleich drüber. Danny ist aber wirklich da. Danny, ich bin natürlich komplett, ich bin auf Felix Seite.
Ja. Der war auch zu einfach, um ihn auszulassen.
Nee, welche Position spielst du?
Außenverteidiger.
Außenverteidiger? Naja, selbst Außenverteidiger macht hin und wieder einen Elfmeter rein, wenn man ihn hinlegt, oder?
Selten, aber ja.
Aber der war richtig drin, mein Freund.
Ja.
Felix, also, du bist ja hergekommen, weil wir wollen heute eine coole Sache machen. Es geht nämlich darum, dass wir über deine Geschichte sprechen, dass wir darüber sprechen, was man da vielleicht inspiriert mitnehmen kann, um fürs eigene Leben was dabei rausholen. Wir werden natürlich den ganzen Mal einen Fußballer-Quatsch auch erzählen, weil du hast mal eine Zeit lang mit Danny zusammengespielt. Ich hoffe auf Fakten, die Leute zum Lachen, Weinen oder Schmunzeln bringen. Wenn er heult, dann reißt es mir schon heute. Das wäre. Und damit wir jetzt vom Humor wieder runterkommen, vom Humor raus, es geht natürlich darum, Geld einzusammeln irgendwie. Das kannst du ja gleich erstmal erzählen. Du hast irgendwie eine Stiftungsidee, eine Spendenidee.
Genau, also ich bin auf Danny zugekommen. Es war relativ kurzfristig auch möglich, dass ich hier sitzen kann. Also erstmal danke dafür. Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren dabei, für die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung zu spenden. Das war so ein bisschen die Ironie des Schicksals, dass ich 3 Wochen, bevor ich die Diagnose bekommen habe, selber auch bei einer Stiftungsfeier war und gespendet habe. Und dann haben wir geguckt, okay, was können wir machen, und haben uns dann darauf geeinigt, Danny, du kannst die Zahlen, glaube ich, nochmal wiedergeben oder wie wir es jetzt im Kopf haben, aber dass wir natürlich eine gewisse Reichweite hier generieren wollen und dann bestenfalls natürlich da dann auch ein großer Betrag zusammenkommt, den wir dann spenden können. Da seid ihr ja auch schon gut mit dabei, auch mit Schulle and Friends zum Beispiel, und das war der Plan auf jeden Fall, ja.
Danny, wie machen wir's? Also es geht um die Klickzahlen dieser Folge einerseits, also das soll unsere Währung sein, und da geht es um das, was du sehen kannst bei unserem Podcast-Anbieter, also der Vermarkter. Da sind alle Zahlen drin, sowohl YouTube
als nicht.
Ach, YouTube ist nicht.
YouTube klammern wir aus, weil das mir zu viel Clickbait ist, wenn man da reinklickt. Wir wollen ja für die Sache etwas machen.
Das bedeutet, jeder, der diesen Podcast hört, egal bei welchem Podcast-Anbieter.
Genau.
Also, wo sind wir? Apple Podcasts und Spotify und
Amazon Music.
Amazon Podcast ist ja auch diese normale App irgendwie. Okay.
Machen wir 25 Cent pro Hörer.
25 Cent.
25 Cent.
Ich erkläre jetzt was für hinter den Kulissen. Also, ich hatte einen Euro vorgeschlagen, weil ich halt sowieso nicht mit Geld umgehen kann. Dann habe ich Danny aber auch gesagt, dass das dann, wenn das hier durch die Decke geht, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn wir sagen, pass auf Leute, 25 Cent pro Klick, wir machen das aber transparent.
Pro Hörer, Mann.
Naja, pro Hörer. Naja, das sieht man auch für diesen Klick. Das kann man sehen.
Ja.
Ja, pro Hörer, Mann. Hätte schon Angst um.
Der wird scharf, ja.
Ja, er ist auch Wirtschaftler.
Wirtschaftler.
Wirtschaftler. Also Kneipengänger.
Ja. Bringt das Geld in die Wirtschaft, ja.
Okay. Also 25 Cent für jede Hörerin oder jeden Hörer.
Jeweils von Felix und von uns.
Jeweils.
Jeweils. Also zusammen sind das
50 Cent.
Super.
Und das bedeutet quasi, wenn 500 Menschen das gehört haben, gibt es quasi 250 Euro.
Ja.
Wenn aber, sagen wir mal, 1000 Leute das gehört haben, dann gibt es 500 Euro.
Mich wundert, dass du mit Geld nicht umgehen kannst.
Und wenn 10.000 Leute quasi das hören, das ist ja rein theoretisch möglich, weil die Rechnung ist ganz einfach. Wenn von allen, die das jetzt hier hören und die schon immer uns mal gehört haben, wenn die quasi von der Geschichte erzählen und das weiterleiten oder teilen mit der Geschichte in ihren Stories oder halt auch per WhatsApp einfach weiterschicken und sagen, hör da mal rein, was gilt denn als hören? Kannst du das sehen mit der Verweildauer oder wie funktioniert das?
Das kann ich sehen, ich würde aber auf Hörer zurückgehen, das würde mir schon reichen.
Auf Hörer zurückgehen und das bedeutet dann, dass wenn ihr das schafft, es so weit zu verbreiten, dass zumindest irgendwie 20.000 Leute einmal quasi dieses Ding für 5 Minuten durchgehört haben oder noch länger und wir versuchen es so zu gestalten, dass es halt trotzdem dann spannend und fesselnd ist, dann ist das halt richtig, dann sind es 10.000, dann sind es ja, das wären ja 10.000 Euro dann, ja?
Mhm.
Freust du dich, wenn ich jetzt hier das so, was glaubst du, was für einen Erfolg wir haben? Was glaubst du, was wir einspielen werden?
Ich tippe auf 2.500 Hörer auf YouTube nicht, auf Spotify und Apple Music und 2.500 mal 0.5, das kriegst auch du hin.
Und die YouTube-Hörer, die zählen wir nicht dazu?
Nein, die zählen wir nicht dazu.
Warum? Da gucken so viele zu und die gucken ja alle nur wegen dir, weil du so ein schönes Gesicht hast. Lachen sie jetzt?
Okay, also nochmal zusammengefasst, 25 Cent pro Hörer auf allen Podcast-Anbietern. Range würde ich vorschlagen 48 Stunden, 72
jetzt,
Stunden.
Jetzt hat er noch mehr Angst.
Na, Angst nicht, aber wir müssen ja irgendwann mal
auflösen,
sagen,
48 Stunden.
Wenn wir 2038 erst spenden können, zu spittern.
Lass uns 3 Tage machen.
Das sind dann?
72 Stunden.
Sehr gut. 72 Stunden.
72 Stunden, 72 Stunden. Ich bin im Jahr 72 geboren, das ist ein guter Jahrgang, das ist eine gute Zahl. Fände ich, das wäre gut, das wäre, weil 3 Tage muss man auch so einer Viralität irgendwie Zeit geben, glaube ich.
1872?
Ja.
Okay, Felix, jetzt aber zu deiner Story, das ist eigentlich viel wichtiger dran, weil wir wollen ja darüber reden.
Ich glaube, das haben alle verstanden.
Perfekt.
Alles, was ihr jetzt gehört habt, sofort den Link weiterschicken, sofort posten bei euch in euren Stories und in euren Reels und so weiter. Und dann funktioniert das. Und es ist jetzt ja, das geht um eine wirklich gute Sache. Wo kriegst du das Geld her eigentlich, Felix?
Mal unterm Kopfkissen gucken.
Machst du privat oder
ja,
hast du reiche Eltern?
Vorm Allee-Center singen, da fällt mir was ein.
Ah, okay, gut.
Ja. Oder wir reden über deine Fußballerlaufbahn, weil da hast du auch den einen oder anderen Euro bei guten Vereinen mitbekommen, oder?
Fangen wir an beim Nachwuchs des ersten FCM.
Da gab's nichts. Da gab's nichts, ja.
Doch, eine gute Ausbildung, oder?
Ja, das schon.
Erzähl mal, wie es da war.
Ja, das war noch, ist auch schon echt eine Weile her, merke ich gerade. Ihr hattet ja schon den Philipp Hinze hier sitzen, glaube ich, ne? Das war auch mein Jahrgang. Und das war damals, war die erste Mannschaft gerade auf dem Weg Richtung dritte Liga. Da war das, also wenn ich das vergleiche mit der Jugendarbeit jetzt, wirklich noch anders. Also es war gut, damals kam gerade Thomas Hossmann, hat Ronny Thielemann abgelöst. Und ja, also ich würde schon sagen, es hat viel gebracht, natürlich in einem NLZ zu spielen, aber wenn ich das vergleiche auch mit anderen Stationen, muss ich echt sagen, oder auch mit dem wie es jetzt läuft, ist es kaum zu vergleichen. Einfach die ganzen Trainingsbedingungen und das Ganze ringsherum, also ja. Ich war dann auch sehr überrascht, als ich nach Barleben gekommen bin und da waren dann einige, die mit dem NLZ gar nichts zu tun hatten. Das war immer ganz cool. Wenn man erst so dachte, oh Gott, ja, jetzt spielen wir hier mit den Bauern zusammen und dann hat man aber gemerkt, ey, die waren, nee, wirklich, also da ging dann ein bisschen mehr als gedacht. Also ja. Das war jetzt kein Riesenvorteil, will ich sagen. Es hat auch einige gegeben, die dann aus dem NLZ rausgekommen sind und irgendwie ein Jahr später aufgehört haben mit Fußball. Also ich fand es gut erlebt zu haben, aber es war jetzt nicht der Heilsbringer.
In Barleben?
In Barleben war es...
So, du meinst NLZ?
NLZ,
so.
NLZ, ja.
Ja, aber nehmen wir an, das ist wahrscheinlich, dann ist ja auch wirklich schon eine Weile her. Die Bedingungen jetzt sind wahrscheinlich extrem anders.
Wenn ich so die Qualität der Spieler einschätzen müsste, seid ihr ja damals nach Barleben gekommen, du, Philipp Hinze und Paul Fricke, glaube ich, und Florian Strehn sogar noch dazu.
Ja.
Also von der Qualität her unterscheidet sich das gerade aktuell nicht. Also ihr seid da zu einem Oberliga-Kader gekommen und wart ja alle relativ nah dran am Stammplatz, / wart sogar Stammspieler. Wenn ich das jetzt sehe, wenn du die U19 FCM nimmst und da vielleicht 1-2 Spieler in der Verbandsliga versuchst anzubohren, das wird schon sportlicher, ja. Ich weiß nicht, ob das nicht eher pro den Tugenden von damals irgendwie so auszulegen ist.
Ja, also was ich merke jetzt, wenn man dann ein bisschen älter wird und dann kommen so jüngere Spieler nach, man sieht schon einen Unterschied auch so vom Charakter ist ein großes Wort, aber auch so, es kommen schon viele so mit an und sagen, ja Mensch, hier NLZ und jetzt mache ich hier mein Ding und ihr geht mal zur Seite und so dieses Thema auch Führung innerhalb so einer Mannschaft habe ich auch gemerkt, das verweichlicht sich oder weicht sich auf, sage ich mal.
Hierarchien meinst du?
Hierarchien weichen sich auf, weil da, ich weiß noch, also ich hatte 3-mal die Woche Rückenschmerzen vom Tor tragen, das erste Herrenjahr. Während Danny dann da die Gänseblümchen gepflückt hat, habe ich dann eben 3 Tore zum Platz getragen. Und
keine Gänseblümchen gepflückt hat, was zu essen gesucht.
Damals war ich fit, oder?
Damals warst du wirklich fit, ja.
Das ist ein geiler Satz. Ja. Dass du ihm den aber auch selber hinlegst.
Nein, also es war auch wirklich eine gute Truppe. Wir hatten auch einen guten Mix, ne? Zwischen Älteren und Jungen. Und auch, wie gesagt, damals war es so, man ist da hingekommen und man hat sich integriert. So, man hatte auch keine andere Wahl, weil sonst hat man auch auf den Deckel bekommen. Und jetzt finde ich das teilweise sehr schwierig, wenn ich jetzt an meine letzten Mannschaften denke, wo auch Leute aus dem NLZ kamen, die mussten schon, also manche haben es geschafft, sich selber einzufangen oder wurden eingefangen, aber manche waren auch schneller wieder weg, als sie sich die Schuhe angezogen haben, ja.
Ich glaube, dass wir am Montag darüber gesprochen haben, Danny, ja, dass man junge, erfolgreiche Spieler, die ein bisschen was drauf haben, anders einfangen muss. Aber wahrscheinlich geht das so ein bisschen in diese Kerbe rein. Es ist schon so ein bisschen her. Aber wie fängt man die dann ein? Wie, also, ist es wirklich so, dass du junge Spieler, die einen Flitz im Kopf haben, nicht von der Decke schießen kannst, wenn die 3 Tore gemacht haben in 3 Spielen und dann musst du die mit Herr anreden oder?
Nee, also ich glaube, das kann man im Training ganz gut machen. Also ich fand es damals, also rückblickend betrachtet, wirklich cool, wenn ich da mal so ein bisschen durchgedreht bin im Training und so 2, 3 Übersteiger gemacht hat, dann so hat's geklappert. Ne? Also dann kam Peter Otte mit der Sense und dann wusste man, okay, gut, jetzt mach erstmal wieder das Einfache, mach mal dein Ding.
Tut mir leid, dass du jetzt anfängst, aber Peter Otte, die damalige Mannschaft Sense. Ja. Da bin ich sofort bei Rücken rasieren, es tut mir leid.
Ja.
Musstest du hast es ja, bevor wir angefangen haben. Ich habe
noch keinen Namen mal erwähnt, das ist ja gut, wenn es dabei bleibt, dass es in
ich weiß, warum ich da mit Peter Otte, keine Ahnung, aber es gab ja wirklich einen älteren Spieler, der das verlangt hat, angeblich da bei euch in der Truppe.
Genau.
Und du bist auch.
Der sah so ähnlich aus.
Der sah so ähnlich aus wie Peter Otte.
Ja.
Und du bist gefragt worden.
Ich bin auch mal gefragt worden, freundlich, ja.
Wirklich?
Und ja. Ja,
ich kann das immer noch nicht. War das nicht mit Hinzi sogar? Mit Philipp Hinze, die Sendung?
Da haben wir darüber gesprochen, ja.
Ey, das ist wirklich verrückt, dass es sowas wirklich gibt. Ich hatte bis heute gedacht, dass es einfach auch so ein Fake-Ding ist, aber wenn du jetzt von alleine auch noch davon anfängst, also vor der Sendung.
Ich glaube, was Felix sagen wollte, ist, Felix hatte damals auch den leichten Hang dazu, im Training auch wirklich zu überdrehen, war ein sehr, sehr schneller Spieler, unglaublich beweglich, du wie so ein kleiner Aal, du konntest ihn nicht fassen, weil der wirklich so extrem gut war und schnell war. Und wenn er dann das aber übertrieben hat und 6 Spieler ausgespielt hat, kamen dann halt Peter oder Hecke und haben ihn Volley genommen. Und das hat sich Felix halt damals angenommen. Das ist, glaube ich, so ein Unterschied. Zum einen, dass jetzt diese Hierarchien gar nicht mehr da sind, dass die Spieler jetzt diese Bretter nicht mehr verteilen und selbst wenn das kommt, dass die Spieler halt anders reagieren. Das ist, glaube ich, der Wandel der Gesellschaft.
Dass du jetzt auch noch einen Spieler mit dem Namen Hecke bei dieser Problematik einbaust, ist halt einfach für jemanden, der mit Worten, mit Worten rumjongliert. Das ist, was in meinem Kopf gerade los ist, will keiner wissen. Nur der Vollständigkeit halber. Ich bin Journalist, ich muss nachfragen. Was hast du gemacht? Hast du rasiert oder hast du nicht rasiert?
Nein.
Wie hast du die Problematik gelöst?
Es gab einen jüngeren Spieler.
Alter.
Wirklich?
Wenn der jetzt dann mal bei Fußball gucken.
Das heißt,
aber du kamst doch.
Das heißt, du, ist egal, ich hätte jetzt beinahe schon wieder schlimme Wörter gesagt irgendwie, aber du hast es dann wirklich weitergegeben?
Na, beziehungsweise, weil ich kann auch gesagt haben, gleich, ich muss kurz raus und dann bin ich nach Hause gefahren und.
Ich hab gerade einen Anruf.
Aber du sagst halt auch nicht nein, ja, wenn da so ein
Mythos, also auf jeden Fall habe ich nicht gesagt, leck mich Peter, nein, das habe ich nicht. Das
bringe ich jetzt auch nicht in Zusammenhang, wieso du gleich auf Kunilingus kommst.
Wie lang, um das Thema mal wirklich wegzumoderieren, warst du 1 oder 2 Jahre mal im?
2 Jahre, ja.
2 Jahre. Und dann ging's, wolltest du doch wieder professionelleren Fußball, bist in die Regionalliga, oder?
Genau. Dann bin ich nach Fürstenwalde gegangen. Das hat sich dann so ergeben, glücklicherweise mit dem ersten Probetraining damals. Das war dann auch Vollzeitfußball im Sinne von wirklich vor- und nachmittags. Da hatte ich dann schon echt Probleme, erstmal reinzukommen. Also ich habe vorher meine Ausbildung fertig gemacht. Das war mir auch wichtig, dass ich dann irgendwie was habe, wo ich später darauf zurückgreifen kann. Aber ja, dann ging es dahin, dann noch eine andere Station in der Regionalliga und konnte ich dann da so ein paar Erfahrungen sammeln. Das war ganz cool, ja.
Wie hast du das gemacht? Hast du dann, als die Ausbildung fertig war, hast du wirklich Vollzeit Fußball gespielt?
Genau.
Nichts anders gemacht?
Nee, das war, wie gesagt, in den Verein, wo ich war, auch so drauf ausgelegt. Also es gab ja, also Regionalliga ist so semi-professionell natürlich. Klar gab es auch Mannschaften, wo man dann nur nachmittags trainiert hat. Aber ich war halt bei Mannschaften, wo es auch vormittags Training gab. Und naja, ist halt dann als junger Spieler, versuchst du natürlich darüber dann auch viel Training und hoffst dann natürlich nochmal einen Schritt zu machen. Und deswegen habe ich mich damals auch dafür entschieden. Ja. Mhm.
Hat Spaß immer?
Es ist nicht meine Welt, das habe ich gemerkt, relativ schnell. Vor allen Dingen so im Umgang mit den anderen Leuten. Also es gibt dann halt sehr viele, die wirklich nur auf das Thema Fußball beschränkt sind. Und das merkt man dann auch. Also ich hatte...
Geistig, oder?
Ja, vor allen Dingen geistig. Also ich habe überall mal so ein, zwei Leute kennengelernt, mit denen ich dann auch abseits vom Platz ein bisschen was machen konnte. Aber das Gros der Leute war dafür jetzt... sag ich mal, nicht unbedingt aufnahmefähig. Also da ging es dann wirklich immer nur darum, Dicker, hoffentlich spiele ich Wochenende und wie fandst du meinen Freistoß letzte Woche Mittwoch und so. Und ja, es ist wirklich so. Es haben auch die wenigsten tatsächlich irgendeinen Background, der ja irgendwie mit Schule oder also Schule noch, ja, okay. Aber der mit Arbeit zu, ja, tut mir leid, so ist es halt gewesen.
Kindergarten, ja. Und die Regionalliga.
Also Berliner Raum ist nicht so einfach. Ja, und das, wie gesagt, also rückblickend betrachtet, es war schön, das probiert zu haben. Aber es war nicht mein Weg, auf jeden Fall nicht.
Ich hatte so gehofft, dass er wirklich so ein Comedian ist, wie ich ja, wie du vorher. Der ist ja richtig witzig.
Sag ich doch.
Der Felix.
Gästeausweis ja, würde nur ich machen.
Wie lange hast du mit dem zusammengespielt? Warum hast du nicht bisher was abgeguckt?
2 Jahre. Und den Weg zum Profi hat er wirklich dem Mannschaftsrat damals zu verdanken.
Was?
Und Mario Mittendorf.
Ey, schon wieder Mario.
Ohne Scheiß, weil Felix ist eigentlich ein Offensivspieler gewesen.
Ja.
Und kam als rechts-links-außen nach Barleben.
Mhm.
Und da ist er aber jetzt ehemaliger Eigenspieler, denn in der Oberliga, die nur körperlich ist, wo es jetzt nicht darum geht, dass du gut dribbeln kannst und einen guten ersten Kontakt hast, hat es, glaube ich, offensiv dann in der Durchschlagskraft, an der Durchschlagskraft gelegen, dass er nicht immer gespielt hat. Und irgendwann in der Winterpause, kann ich mich erinnern, saßen wir im Mannschaftsrat zusammen. Da ging es dann darum, dass Hecke, glaube ich, nicht mehr so oft konnte und so weiter. Und er hat gesagt, schick doch mal Felix nach hinten. Und dann hat Felix Rechtsverteidiger gespielt. Das hat er echt richtig gut gemacht. Und dann war er der Wingman auf der rechten Seite. Und seitdem war er dann auch so, glaube ich,
das heißt, diese moderne Form in einer Viererkette, Linie hoch und runter.
Oder ja, wir haben sogar Fünferkette gespielt, glaube ich. Also das war noch besser, weil das war dann so die Schiene. Und da konnte man sich dann nach vorne, hinten austoben.
Rechtsverteidiger mit allen Freiheiten.
Genau, ja.
Problem war immer nur die Kraft dann, glaube ich, oder? Du warst ja so ein typischer 65-Minuten-Spieler.
Ja, richtig.
Und der Schnellkraft,
genau. Wenn du aus Rückenschmerzen vom Tore tragen kriegst, hätte wirklich mal einen Kraftraum.
Ich glaube, das ist in der Zeit, glaube ich, auch der schnellste Spieler im Barleben gewesen. Ich bin der Meinung, gab keinen schnelleren. So die ersten 10, 15, 20 Meter, glaube ich, Philipp Briggs noch, der war auch recht flink auf den ersten Metern.
Ja.
Ja, und dann, damit warst du halt ruckzuck Profi, wie ich immer sage. Verteidiger, links, ja. Rechts, ruckzuck, du bist der Profi.
Deswegen, ja.
So knapp vor der Nationalmannschaft.
Ja. Es hat nicht viel gefehlt. Die scheiß Verletzung, ey. Naja, egal. Der scheiß Krebs auch, ja.
Ja, aber der war ja noch eine Weile weg. Das Arschloch war noch eine Weile weg.
Ja.
Da sind ja bestimmt diverse andere vorher noch im Weg gelaufen, aber die erwähnen wir alle nicht.
Nein.
Nein, das heißt, und dann der Weg zurück in den Nachmittagstrainingsfußball.
Genau. Und wo? Dann, das war Lok Stendal, in der Kurve.
Das ist jetzt unbeabsichtigt. Liebe Lok.
Grüße an Stendal.
Ihr wisst, wir sind, das sollte so nicht, das klingt jetzt wie eine Abwertung, ist es nicht.
Nein, das war damals auch so, dass, also ich wusste dann, das war die Vor-Corona-Saison, ich wusste, okay, weiter als Regionalliga wird's halt nicht. Und ich hatte damals, also es lag jetzt nicht daran, ich hatte eine Mittelgesichtsfraktur und hatte dann ewig lang auch eine Maske, mit der ich spielen musste. Und mich dann auch so, eigentlich bis heute zieht sich das manchmal durch, wenn jemand so in mein Gesicht oder Nähe Gesicht springt beim Fußball, dann bin ich ganz weg, weil das war damals auch in einem Zweikampf, ist das passiert. Und da musste ich auch mehrfach operiert werden. Und kam dann auch vieles zusammen. Und dann habe ich halt erfahren, dass in Stendal viele auch aus Magdeburg hingehen, auch viele ehemalige Mitspieler von mir, vom Barleben. Und da waren wir dann, glaube ich, 10 Leute aus Magdeburg. Und ich wollte wieder zurück nach Magdeburg. Ich wollte wieder in die Heimat. Ich wollte wieder ein vernünftiges Leben führen. Und da hat sich das dann super ergeben. Genau, da bin ich dann hingegangen. Und leider wurde die Saison relativ fix abgebrochen dann im Februar, März.
Im März, genau.
Deswegen war ich da leider nur 9 Monate. Und dann ging es nach Schöning, genau.
Darum hast du mit Beckus gezwirbelt?
Ja.
Jetzt sage ich auch schon gezwirbelt, weil du das so oft sagst, Danny. Du hast mit Beckus zusammen den Rasen betreten. Hat das Spaß gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal war es wichtig, dass er kommt, weil wir sind einer weniger in der Fahrgemeinschaft geworden aus Magdeburg. Das heißt, ich habe...
nicht Fußballer, Beckus nicht schon gut, aber fürs Fahren war es so richtig wichtig.
In erster Linie war das wichtig. Ja.
Ich muss an den Gabelstapler denken.
Hast du die Folge mitbekommen?
Ja, habe ich.
Gabelstapler, Fahrer ohne Führerschein, unglaublich.
Nee. Du bist ja mit Schöning, also ich muss da mal kurz einhaken. Schöning ist so ein ähnliches Projekt gewesen wie Bersel oder wie jetzt auch Borg oder etc. Nur halt in erfolgreich. Also Borg hat ja eine Entwicklung noch vor sich, aber Bersel ist ja nur gescheitert. Und du bist mit Schöning durchmarschiert bis in die
Regionalliga.
Bis letzte Saison hast du noch mitgespielt und seid aufgestiegen. Also Landesliga, Oberliga und dann Regionalliga.
Stark.
Ja, das war damals, also es war auch lustig, als ich bei Stendal weg bin da und dann gesagt habe, Mensch, ich gehe nach Schöning.
Haben alle gelacht.
Haben wirklich viele, also was heißt gelacht, aber ich habe mich da mit dem Präsidenten unterhalten und der Weg war klar, also auch nicht nur von ihm, sondern auch die Leute im Verein, der Trainer und alles. Ich wusste, was da passiert, aber es ist natürlich klar, wenn du dann erstmal von der Oberliga zu einem Landesliga-Aufsteiger gehst, also die sind damals aus der Bezirksliga aufgestiegen und ich wusste, wo es hingehen soll, ne? Und ich wusste, dass es in Stendal auch schwierig wird. Das war auch so kommuniziert. Ich bin ja nicht der Einzige, der weggegangen ist in dem Jahr. Wir sind auch damals zu dritt nach Schöning gegangen. Und es war klar, was da halt entstehen soll. Und dass es natürlich so extrem gut funktioniert, das ist, also da musste auch echt viel passieren. Und es ist auch viel passiert. Auf und neben dem Platz halt, ne? Es wurde wirklich eine komplett neue Mannschaft gebaut, aber es wurden halt auch alle so nebenbei mitgezogen, also auch die Strukturen, so dass man eben nicht sagen konnte, Mensch, da wird hier nur was für die Erste gemacht und das ist alles so künstlich. Ich meine, es ist trotzdem, es bleibt halt Schöningen. Es ist eine Kleinstadt, da musste dann auch erstmal, wie gesagt, infrastrukturell einiges passieren, aber der Erfolg gibt halt absolut recht. Die sind jetzt in der Regionalliga gut angekommen auch.
Und wie viele Zuschauer hatten die da immer so?
Oh, wir haben angefangen vor 50, 60.
Ja.
Dann ging es irgendwann Richtung 200, 300. Jetzt waren auch dann mal so bei entscheidenden Spielen um die 1000 da. Jetzt waren es sogar immer noch mehr, wenn ich geguckt habe. Also das ist schon, hat sich, wie gesagt, alles stark gewandelt. Und das ist ein Projekt, wie Danny schon sagt, aber bei dem halt auch alles eingehalten wurde. Und man kennt viel, man hört viel, aber in dem Fall muss ich echt sagen, hat das alles, ich war 5 Jahre da und hat alles, es wurde alles gehalten, was vereinbart wurde.
Müsst jetzt bei euch das umso mehr. Wir wären fast mal Mitspieler geworden.
Danny, ich hab, lustigerweise.
Das kommt mir gerade so.
Ja.
Solltest du da mitspielen oder was?
Da war ein sogenannter Sommermeier, spielender Co-Trainer.
Andi,
und der hat mich
mit dem Spiel am 30. zusammen bei Schul und Friends.
Richtig, passt ja hervorragend hier
rein. Ja, du kannst ihn nochmal ansprechen, warum er nicht die nötigen Sätze gesagt hat, der dich dann doch überzeugt
hat. Nee, an ihm lag's nicht.
So, doch die Kohle oder was?
Nee, ich glaube, die wäre auch genug da gewesen. Ich glaube, nachher, ich war jetzt auch relativ alt schon, über 34 oder so, oder 33. Der Aufwand war mir einfach zu hoch, weil der Trainer, der dann da war, ich weiß gar nicht, wer es war, wollte wirklich 3-4 Mal die Woche trainieren.
Nee, das ist mit dir nicht zu machen.
Nee, doch schon, aber die hat zeitlicher Aufwand.
Ja, dann, wie lange fährt man dahin? Also muss natürlich für die das jetzt sich schon eine Weile fragen, Schöning und Klickern, Niedersachsen, deshalb hast du auch Bezirksklasse gesagt.
Das ist, Landesliga ist dort auch wie Verbandsliga hier, ne?
Ah, okay,
und Oberliga ist dann wieder gleich.
Genau.
Das sind so, 40 Minuten ungefähr.
Ja, geht ja eigentlich.
Das ist okay, wenn die A2 frei ist. Ja. Dann.
Die Entwicklung ist halt krass. Ich suche gerade die ganze Zeit ein Testspiel, was wir hatten. Da warst du, glaube ich, schon weg. Ja, hier ist es. 10. Februar 2018. Testspiel Barlingen gegen Schöning. 10-3 für Barlingen. Da waren die Bezirksliga Staffel 2. 10-3.
Abgefahren.
Und jetzt wird das Ergebnis wahrscheinlich andersrum ausgehen, ja. Die Entwicklung ist halt krass und auch der lange Atem, der da scheinbar vorherrscht. Ich kann mich erinnern, da warst du, glaube ich, auch da unter Mario Mittenhoff, haben wir da gespielt.
Ja.
2-1 nur gewonnen und mussten danach noch Strafrunden laufen oder Straftraining.
Ja, und das war auch vor allen Dingen kein Rasen, auf dem wir gespielt haben, falls du dich erinnerst. Das war alles gelb und völlig vertrocknet.
Sechs Zuschauer gefühlt. Ja. Das war echt krass. Also die Entwicklung, großes Kompliment. Ist ja jetzt auch eine Expertise dazugekommen vom 1. FC Magdeburg, glaube ich, im Sponsoring-Marketing-Bereich, kann das sein?
Ja, Max Grimm.
Max Grimm, genau, ja. Also da gibt man schon ordentlich Gas.
Und wenn das stimmt, also wie du sagst, wir verlassen uns da jetzt auf dich, weil deine blauen Augen scheinen die Wahrheit zu sprechen, zu leuchten. Deine blauen Augen scheinen die Wahrheit zu leuchten, dass halt auch der Nachwuchs mitgenommen wird und so.
Na gut, Nachwuchs ist noch ein Thema auf jeden Fall. Das kann ich aus erster Hand sagen, weil mein Bruder im Nachwuchs spielt. Da ist schon noch ein bisschen was zu tun, sehr viel zu tun. Dein aber Bruder
spielt im Nachwuchs in Schöning?
Ja.
Gibt's auch Geld?
Nee, ich glaube nicht, nee. Warum auch?
da machen Motivator.
Nein, ich frage mich jetzt, warum Felix Bruder in Schöningen spielt.
Weil er in Helmstedt wohnt.
Ah, dann liegt's daran.
Das ist die erste Frage. Das ist richtig datenschutzmäßig in Ordnung gewesen, aber ansonsten war es auf jeden Fall.
Welche Jugend?
A-Jugend.
A-Jugend, okay.
Okay, und dann nähern wir uns ja jetzt, oder lass uns einfach kurz und schmerzlos machen. Gab's dann irgendwann die Diagnose?
Genau, also ich hatte. Also die Diagnose kam am 22. März diesen Jahres.
Hat sich das angedeutet?
Ja, und zwar ziemlich genau, wir hatten davor das Wochenende ein Spiel und da habe ich mich sowas von schlecht gefühlt. Also ich wusste nicht, was los ist, wo kommt das jetzt her? Ich hatte einfach so ein Gefühl, so nach jedem Antritt, kurzem Sprint, dass ich sofort mich erstmal hinlegen muss. Hatte dann ungefähr, weiß ich nicht, eine Woche vorher so Schmerzen in der Leistengegend und hab dann halt immer, naja, wie es halt so ist, man ist halt gerade im Aufstiegsrennen, man will Gas geben und auch Arbeit, so, ich bin selbstständig, ich wollte halt einfach mein Ding durchziehen und hab dann gesagt, na gut, hier, Leiste vielleicht, das geht schon wieder weg. Und dann hat ein Kumpel zu mir gesagt, Mensch, du, das ist mir eigentlich hängen geblieben, so, nicht alles, was von alleine kommt, geht auch von alleine, geh doch mal zum Arzt. Und das war dann an einem Wochenende, bin ich dann auch in die Notaufnahme, weil es dann schlimmer wurde. Und da habe ich gesagt, komm, dann lass das mal abklären. Ja.
Jetzt muss ich einen ausgeben. Das tut mir leid.
Ja, lass das mal abklären. Und dann war halt erst der Verdacht auf Leistenbruch. Und dann haben die sich das angeguckt. Ich habe ewig gewartet und wollte dann eigentlich sogar schon wieder gehen. Also ich habe gedacht, ja komm, nee, dann gehst du irgendwie die nächste Woche nochmal zum Arzt. So, und dann haben sie da alles Mögliche abgetastet, natürlich, was man dann so macht, haben mich dann wirklich auch zum Urologen rüber verwiesen und haben dann gesagt, oh, Herr Wehling, da ist was in Ihrem Körper, was da nicht reingehört. Und da, gut, dann saß ich erstmal da, ne, und dann habe ich gesagt, okay, was ist das jetzt? Na, es wird ein Tumor sein. Und ja, in dem Moment sitzt man dann da und ist erstmal alles weg. Also es ist wie so ein Traum einfach, ne? Mhm. Also es war ein Tumor im Hoden, so der dann gefunden wurde, auch ziemlich groß. Und ab dem Moment, wie gesagt, dann wird, also erstmal hinterfragt man natürlich alles und was passiert jetzt? Ganz platt, überlebe ich das jetzt? So, wie geht's weiter? Und dann musste ich innerhalb von 5-6 Tagen sämtliche Tests machen, Blut. Ich musste zur Frauenklinik Spermien einfrieren, weil auch da nicht gewiss war, ob ich überhaupt noch zeugungsfähig bin. Ich wurde auf eine OP vorbereitet, die dann auch 5 Tage später stattgefunden hat. Und also es ging alles so schnell, dass ich keine Zeit hatte, das irgendwie groß zu verarbeiten, darüber nachzudenken. Und damit war aber natürlich die Frage noch nicht geklärt. Ist das bösartig? Stand dann im Raum. Ja, wurde dann bestätigt. Und dann musste ich 2 Wochen später zum CT und dann die nächste Geschichte war dann eben, ja, sind Metastasen im Körper. Also, ja.
Okay.
Und das war eigentlich so die schlimmste Nachricht, weil man dann eben, ja, weiß, okay, da kommt noch ein anderer Weg auf einen zu. Ja, und dann wurde eben relativ schnell gesagt, okay, wir müssen Richtung Chemotherapie denken. 3 Zyklen, also sprich 9 Wochen mit stationären Krankenhausaufenthalten und so weiter. Aber wie gesagt, das wird einem dann nicht so bewusst, sondern also ich habe das dann so gemacht, ich habe dann so in Etappen gedacht, okay, das eine führt zum nächsten, zieh durch, mach dein Ding. Und bis dann so die Chemo losging, das waren dann so, glaube 7, 8 Wochen so nach der Diagnose und nach der OP auch, habe ich mich dann einfach so gut es geht versucht darauf vorzubereiten, alles zu beeinflussen, was man beeinflussen kann.
Ernährung und
Ernährung, sowas? Genau. Okay. Ich habe mir, also aufgrund meines Berufsfelds, also ich arbeite im betrieblichen Gesundheitsbereich, ich habe halt sehr viele Leute um mich rum, die da sehr guten Einblick haben konnten. Ich habe natürlich direkt viele Leute kontaktiert, Ernährungsberater, Apotheker, Sportwissenschaftler und so weiter. Ne? Mensch, was kann ich machen? Weil ich wollte halt einfach so mich so gut wie möglich darauf vorbereiten. Ja, und dann habe ich sehr viel gemacht. Bin mit einem guten Gefühl da rein und habe auch die erste Phase sehr gut hinter mich gebracht. Aber irgendwann, da holst du dich dann ab. Also da holst du dich richtig runter. So, ne? Und das sind dann die Phasen, wo man halt, deswegen will ich das halt, also ich will halt ein so transparent wie mögliches Bild zeichnen, auch für alle, weil damals, als meine Diagnose war, das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe versucht, mir vergleichbare Fälle zu suchen. Da gab es auch einige Fußballer, die die Diagnose hatten.
Dr. Internet oder was?
Ja, genau. Also auch Dr. YouTube zum Beispiel, um mir Sachen anzuschauen, wie da so die Prozesse waren. Und dann gab es einige Profifußballer auch, Alea von Dortmund, Baumgartel, damals Union Berlin. Der Unterschied ist halt nur, die sitzen dann im besten Fall in ihrer Privatklinik mit Bergpanorama und kriegen natürlich trotzdem das Gift in ihren Körper, genauso wie ich. Das will ich nicht kleinreden. Aber mir war wichtig, halt einfach mal so ein transparentes Bild zu zeichnen, dass es hart ist, wirklich hart, diese Zeit. Die hat mir allerdings auch sehr viel gebracht. Und ich kann jetzt wieder hier sitzen und dass das halt auch Anlass ist für Leute, die vielleicht ein ähnliches Schicksal haben. Ein anderes ist egal, die ein Schicksal haben und die denken, scheiße, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dass man am Ende des Tages da trotzdem rauskommt. Und zwar auch mit viel Disziplin, aber vor allen Dingen auch mit viel positiven Gedanken, weil das war das Wichtigste in der ganzen Zeit. Das war das, was mich auch da, ja, was mich da irgendwie am Leben gehalten hat, sage ich mal jetzt nicht.
Was hast du gemacht? Ja. Lass mal konkret reden. Filme geguckt, Bücher gelesen.
Ja, Bücher auf jeden Fall. Und dann, wir sind hier im Fußball-Podcast, also ich wusste halt, ich will wieder zurück irgendwann auf den Platz. Ne? Also das war für mich, wenn du dann vor der Chemo bist und du erfährst, was das alles in dir anrichtet und dass es dazu führen kann, dass du nie wieder Fußball spielen kannst, weil Medikamente auf deine Lunge gehen, auf sonst was und so. Ne? Es wird ja, du kriegst ja einmal was komplett vollgeballert so und ich hatte dann auch Leute bei Chemotermin neben mir sitzen, die gesagt haben, puh, also ich habe jetzt seit 7 Jahren nicht die volle Lungenkapazität und das wird auch nichts wieder. Dass man dann irgendwie den Strich zieht und sagt, okay, das ist ein Schicksal, was man sieht, aber es ist nicht das eigene. Ja. So. Und für mich war wirklich so, ich bin auch nach der Diagnose dann schon zu Ottersleben gegangen, zum Spiel zugeguckt und habe einfach so gedacht, okay, irgendwann stehst du hier und kannst selber wieder spielen. So, und da hat wirklich, da hat so klar Familie, meine Freundin extrem wichtig, sehr gute Freunde, die mich besucht haben, auch immer in der Klinik, aber eben auch so dieser Gedanke, okay, da kommt wieder was und du wirst auch wieder der Alte, bestenfalls. Es wird lange dauern, aber einfach diese Hoffnung so zu haben. Und dann bin ich auch jeden Tag aufgestanden, man ist dort 22 Stunden angeschlossen am Stück im Krankenhaus, wenn die Chemo durchläuft, plus Begleitinfusion. Also es gibt kaum Zeitfenster, wo man mal aus dem Bett raus kann. Und trotzdem dann eben zu sagen, man steht abends auf, dreht seine Runden, macht das und dann geht's einem auch besser. So, und deswegen ist mir wichtig halt zu sagen, okay, das ist eine absolut beschissene Zeit, wenn man sowas vor sich hat. Und das raubt einem vieles, sehr, sehr vieles, aber nicht alles. Und wenn man mit dem richtigen Kopf da rangeht und Ziele sich setzt, erst kleine, dann immer größere, dann kommt man da durch.
Was heißt Runden drehen abends? Hast du da versucht, Sport zu treiben? Also
ja, Ich habe zwischen den Chemozyklen probiert, Sport zu machen, soweit es geht.
Haben die das? Ist das gut, weil es stresst ja den Körper eigentlich und das soll man noch vermeiden, oder?
Ja, also jede Bewegung ist erstmal gut. Okay. Natürlich bin ich jetzt kein Marathon gelaufen, aber ich habe halt abends immer, ich habe jeden Tag versucht, auf die 10.000 Schritte zu kommen. Und dann, na klar, mit steigender Zahl der Chemotherapien ist immer weniger möglich für den Körper, auf jeden Fall. Aber ich habe trotzdem halt probiert, zwischen den Krankenhausaufenthalten auch mal so ein bisschen Kräftigung zu machen, weil es geht ja alles verloren. Und dann habe ich auch gemerkt, es geht mir gut. Und ich hatte Gott sei Dank auch Ärzte und Pfleger, so die einen da ermutigt haben, ne, und dann auch mal weggeguckt haben, wenn man dann doch mal eine Stunde länger draußen war. Ja.
Stark. Was sind so die Begleiterscheinungen? Schwäche, Kotzen oder was?
Also glücklicherweise musste ich mich nie übergeben. Es gibt halt sehr viel Begleitinfusionen, die das verhindert haben oder abgemildert haben. Aber na klar, also der körperliche Verfall, die Haare fallen aus irgendwann natürlich. Was für mich auch nicht einfach war, das so zu akzeptieren, weil das ist dann der Moment, an dem kann man halt auch niemand mehr was vormachen. Ne? Also wenn ich dann so durch die Straßen gehe, irgendwie mal, klar gucken die Leute, was jetzt nicht so schlimm ist, aber wenn ich dann auch so gerade bei der Familie war, da fiel mir das schon sehr schwer, mich so zu zeigen, auch wenn es mir vielleicht gar nicht so schlecht ging, aber man sieht es einem halt an, man wird natürlich auch blasser. Ich hatte einige Immunreaktionen sehr stark, also das Immunsystem fährt halt sehr schnell, sehr stark runter. Die Abwehrzellen lösen sich auf, blöderweise, und dadurch war ich sehr infektanfällig, hatte Hautausbrüche, hatte Fieberschübe auch mal. Aber alles vorwiegend im ersten Zyklus, und danach hat sich das so ein bisschen, Gott sei Dank, hat sich das eingepegelt. Da war es dann eher so wirklich das Optische und halt der so ein bisschen halt der körperliche Verfall, ja.
Wenn man sich das übernimmt, du hast gesagt, das war März diesen Jahres, ja, die Diagnose, und jetzt haben wir Oktober und du spielst wieder Fußball. Ehrlich gesagt, klingt das krass. Also wenn man jetzt hier sitzt, für dich ist wahrscheinlich jeder Tag damals ein ganzes Jahr gewesen und so, aber eigentlich ganz schön geil laufen, Digi.
Ja, kann man so sagen. Also die Chemo lief bis in den Juli rein, und ich weiß auch noch, wir hatten 14. Juli Trainingsstart, also einen Tag, also eine Woche nach meiner letzten Chemo, und ich stand dann da.
Chemo ist durch, ich bin da.
Ja, dann habe ich mir die Laufschuhe angezogen und habe gedacht, komm, jetzt drehst du mal deine erste Runde.
Jesus, Alter.
Dann habe ich nach 500 Meter abgebrochen, weil mein Puls bei 204 war, bei einer 9er Pace. Habe ich gedacht, okay.
Ganz normaler Pielelauf.
Ja.
Antritt zum Tor.
Ist vielleicht noch ein bisschen früher, habe ich gedacht, ja.
Jetzt können wir lachen.
Aber. Ja. Ich habe mich tierisch gefreut. Dann kam ja, glaube ich, das Vorstellungsvideo von dir auch relativ zeitnah.
An dem Tag, genau. Das war halt,
und dann habe ich tatsächlich ein paar Nachrichten bekommen, ob ich da mehr wusste. Und man hat das ja gar nicht so richtig mitbekommen, weil das ja wahrscheinlich eher mit dir selber ausgemacht hast oder im kleineren Kreis. Aber durch ein, zwei Gespräche hatte ich davon mitbekommen. Und habe einfach nur, als ich angeschrieben wurde, gesagt, ja, ich freue mich einfach, dass du da irgendwie wieder auf dem Platz stehst und das zumindest scheinbar überstanden hast. Wobei, überstanden.
Na, überstanden bedeutet, dass sie jetzt immer so regelmäßig untersuchen.
Du musst ja genau Untersuchungen machen. Und was sagt man, 3 bis 5 Jahre?
Richtig. Also erstmal konnte ich dann wieder anfangen, Sport zu machen. Genau, das war dann so diese Aufbauphase. Dann habe ich nochmal wie so eine Reha gemacht an der Ostsee, wo ich mich dann selber eben versucht habe aufzubauen, um dann jetzt so schnell wie möglich wieder so meinem normalen Leben nachzugehen, zu arbeiten, aber eben auch zu spielen. Also das war schon in meinem Kopf, dass ich irgendwie mit Saisonstart wieder dabei sein will. Und das hat geklappt, glücklicherweise, aber es stand jetzt erstmal noch aus, noch ein CT, und wie sich eben diese Metastasen, also die Lymphknoten, die sich bei mir vergrößert haben, ob die Chemo schon dafür gesorgt hat, dass die wieder kleiner geworden sind oder ob das nochmal operiert werden muss. Und glücklicherweise haben die sich von alleine verkleinert, sodass diese OP jetzt wegfällt. Ich habe jetzt halt noch Material in meinem Körper, so ein Port, der dann immer angestochen wird, wo die Chemo durchläuft. Ist jetzt so im Brustbereich dann manchmal noch so ein kleines Handicap. Das wird dann irgendwann rausgenommen, wahrscheinlich nach der übernächsten Vorsorge- oder Nachsorgeuntersuchung,
Aber damit kannst du Fußball spielen.
Damit kann ich Fußball spielen. Stark. Also manchmal, wenn so ein Ball direkt auf die Brust fliegt, so, dann denkt man sich schon so, puh, okay, weil das ist so auch, geht so ein bisschen aus dem Körper oder aus unter der Haut. Man sieht das auch, ne? Ist manchmal ein bisschen unangenehm, dann so zu denken. Ich glaube, so richtig frei Fußball spielen werde ich erst wieder ohne das Ding. Aber im Grunde geht alles andere wieder fast zu 100% vom Gefühl her.
So ein Stammplatz bei Ottersleben reicht?
Gut reingequatscht, ja.
Hast du dich, okay, sind sie schon so weit, die Mitspieler, dass sie dann noch sagen, hier, du wegen deiner Krankheit, schön reingequatscht,
Krankheitsgeschichte. Ja, ich mach das eher selber.
Machst du selber, ja, okay.
Also ich hab,
das ist immer wichtig, ja. Wahrscheinlich musst du das eröffnen und dann werden die anderen auch locker.
Genau, also das war, ich liebe das eigentlich ehrlicherweise. Also gerade am Anfang, als meine Haare noch nicht so da waren, ne, ja, dann bin ich doch mal irgendwo aufgetaucht und dann hieß es so, ey Billing, hast du eine Wette verloren mit deinen Haaren oder was? Ich so, nee, Chemotherapie. So.
Ja, scheiße, ja, geil.
Und dann,
das passt ja zu deinem Humor.
Da, ja. Aber da kriegst du es hin.
Genau, und beim Fußball, wenn wir Ecke spielen oder so, sage ich, ja, du willst ja jetzt nicht den Krebspatienten reinschicken, oder? So, ne? Das ist dann halt immer ganz lustig. Nein, aber es hilft. Also am Ende muss man sich halt so natürlich fragen, was hilft einem selbst, da durchzukommen? Und es ist bei mir wirklich sehr viel Humor gewesen. Also ein sehr guter Kumpel hat mal zu mir gesagt, Mensch, der Krebs wird sich alleine verpissen irgendwann, weil du dich nur lächerlich über den machst, der wird sich irgendwen anders suchen. Oder bestenfalls gar keinen natürlich. Aber das ist im ersten Schritt natürlich das Beste, da irgendwie so mit umzugehen. Aber auf lange Strecke bin ich auch ehrlich. Ich sitze jetzt hier, rede da relativ locker drüber. Aber alles von der Zeit so werde ich 100% noch nicht verarbeitet haben. Das geht auch gar nicht.
Hast du psychologische Betreuung?
Ja.
Ist cool.
Hatte ich aber im Übrigen auch schon vorher. Ja.
Ah,
genau, also deswegen... Ja, ist auch immer so ein Thema, relativ schwierig, aber gerade natürlich in der Akutphase, also ich hatte selbst dann vor Ort, ist die Psychologin auch gekommen und es steht halt sehr viel dahinter auch, sehr viele Ängste, die wahrscheinlich, denen ich mir noch gar nicht so richtig bewusst geworden bin und deswegen kann ich da auch nur jedem zu raten, der irgendwie solche Themen hat, sich da auch auf diese Weise Hilfe zu suchen, ja.
Na, erstens muss man sagen, stark, dass du das jetzt so machst, wie du es machst. Das ist auf jeden Fall gut, glaube ich, und ein Anker für die Leute, dass es solche Verläufe und ist ja nicht abgeschlossen, ist wahrscheinlich nie abgeschlossen, aber dass es solche Verläufe gibt. Es ist eine schöne Geschichte, dass du halt Märzdiagnose jetzt schon wieder auf dem Fußballplatz stehst. Das ist cool. Man darf nie vergessen, dass das vielen auch nicht so gelingt. Das muss man halt sagen. Aber dass man ja trotzdem, wenn die Diagnose kommt, erstmal immer davon ausgehen sollte, dass man so eine Geschichte, wie du sie gerade hier erzählst, hinlegen kann mit den guten Geistern und mit dem positiven Vibe, den man sich da wahrscheinlich selber auch herquatschen muss und so weiter. Das finde ich gut. Fakt ist auch hier, Leute, wenn ihr spätestens nicht jetzt irgendwie diese Sendung irgendwem weiterleitet, damit wir dann Geld für die Kinderkrebsforschung, weil nichts ist noch schlimmer, also nichts schlimmer, Krebs, Todesdiagnosen, alles möglich, alles ist schlimm, alles ist schlimm, wird potenziert, wenn es Kinder betrifft. Ich habe auch Konzerte gegeben auf einer Kinderkrebsstation. Da wird dir schon anders, das ist wirklich krass, aber auch da kannst du nur hingehen und sagen, wir spielen für euch. Super lustige Geschichte, war so ein Mädchen, die sich das gewünscht hatte, nur so bin ich da reingerutscht, die Eltern schrieben mich an. Und die kamen dann wirklich Jahr für Jahr auch danach, das ging bei ihr auch gut aus und die kam Jahr für Jahr, wurde größer und größer und irgendwann waren die Eltern alleine mal beim Konzert bei mir und dann haben sie gesagt, ja, die ist jetzt Teenager, die findet deine Musik jetzt scheiße. Aber weißt du was, auch das ist das Leben und das ist völlig in Ordnung oder nicht mehr spannend wahrscheinlich, scheiße hat sie nicht gesagt, klang jetzt pointierter. Scheiße. Ja, genau. Ich mach die Witze so hart, damit der Krebs, falls er noch irgendwo hier sein sollte, sich totlacht, egal bei wem. Der ist ja immer irgendwo. Was wollte ich denn sagen? Ihr leitet hier diese Links weiter und weil es geht ja darum, dass wir für diese Kinderkrebsforschung dann quasi hier Geld sponsern. Und wie gesagt, wenn wir 20.000 Hörerinnen hier hinkriegen ohne YouTube, dann müssen Danny 5.000 bezahlen und du auch, denn, ja. Felix. Das ist schwierig.
Danny, dann. Das wollen wir nochmal irgendwo anheuern zusammen.
Halber Monat in Schöning.
Als Balljunge. Aber der Witz war wirklich schlecht.
Ja, der war wirklich schlecht. Warum denn der VfB Ottersleben?
Das war vor der Diagnose schon, habe ich schon Gespräche geführt. Ich wollte halt wieder auch zurückkommen hier. Also, oder ich habe ja hier gewohnt in Ottersleben auch schon vorher und wollte einfach wieder nach Magdeburg auch dann oder in die Umgebung zumindest kommen, weil ich arbeitstechnisch mich erweitert habe eben. Hatte dann auch oder habe jetzt Personalverantwortung und natürlich wächst das alles und ich wollte meinen Fokus einfach noch mehr darauf legen und habe gemerkt, dass ich das in Verbindung mit so semi-professionellem Fußball einfach nicht hinbekomme. Also ich hatte da vorher tatsächlich auch schon meine Themen, dass ich gemerkt habe, ich stoße da an eine Grenze und ich schaffe das nicht mehr, jetzt sowieso nicht mehr. In der Regionalliga kommen nur noch Leute, die Vollzeitfußball spielen dort und da wäre jetzt mein Weg auch höchstwahrscheinlich sowieso beendet gewesen irgendwann. Und dann, ja, habe ich halt überlegt, okay, was machst du? Und bei der oder nach der Diagnose war ja erstmal überhaupt nicht klar, wann ich überhaupt wieder spielen kann. Ich hatte dann damals Kontakt eben schon mit denen von Ottersleben. Mir hat einfach gefallen, wie das da so funktioniert, wie der Verein funktioniert, wie der lebt. Und ja, ich gehe 3 Minuten zu Fuß dahin. Das war auch ein Faktor, 100%. Nach 10 Jahren Fahren so oder noch länger zum Fußball war ich auch irgendwann jetzt mal, war ich satt davon.
Ja, nur mit der Waschtasche. 3 Minuten laufen.
Nur mit der Gucci-Waschtasche, genau.
Mit der Oli Kahn-Waschtasche.
Ja, nein, und wie gesagt, ich hatte halt dann sehr, 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 sehr gute Gespräche und die haben mir ein super Gefühl gegeben auch, dass es egal ist, ob ich ja jetzt noch ein halbes Jahr brauche oder nicht, dass sie sich sehr freuen, 1, 2 Gesten auch. Und ich kannte da niemanden, das fand ich auch spannend. Also ich habe niemanden dort gekannt, kein Spieler, niemanden im Verein und so ein neues Umfeld, irgendwie in der Heimat, also wo man wohnt und man kennt trotzdem keinen. Das war lustig, war komisch, aber ich war es für mich auch einfach so ein Neuanfang, so zu sagen, hey, ich habe irgendwie Bock da drauf, so, ne? Und hatte dann auch das Gefühl, weil einige Spieler sich auch dafür stark gemacht haben, dass ich da hinkomme, obwohl die mich nicht kannten, die, als sie das mitbekommen haben, dass es die Möglichkeit gibt. Und ja, eben das ganze Umfeld einfach. So, es hat mich echt.
Jackpot für dich, wie der Verlauf bisher ist, und Jackpot für Ottersleben auf jeden Fall. Das wird sich so ein Geister, du bist ja auch menschlich, absoluter Gewinn für die Truppe. Irre. Gratulation! Gratulation nach Ottersleben. Tun sich ja sowieso irgendwie gut hervor, ja? Haben eine Frauenmannschaft jetzt gegründet, ins Rennen geschickt.
Und ja, so. Die erste Männermannschaft ist ja nach wie vor ambitioniert für mehr. Ich glaube, da ist das hier Aufstieg, glaube ich, gar nicht so weit weg, oder Felix?
Naja, es gibt, glaube ich, schon ein paar Mannschaften, die auch mit anderen Mitteln arbeiten und ein bisschen.
Hat so wenig Danny Piele in sich, der Mann, der ist einfach ein netter Typ.
Nein, aber man muss es auch wirklich realistisch einschätzen. Also ich bin mit 29 da der Herbergsvater gefühlt. Es gibt noch einen, der 30 ist und ansonsten sind alle irgendwie um die 20, maximal 24, glaube ich. Das ist Wahnsinn. Kommen alle von da. Also es gibt es, glaube ich, auch auf dem Level, es ist jetzt gehobenes Landesliganiveau, weiß ich nicht, ob es das nochmal so gibt. Und wie gesagt, also es macht halt extrem Spaß, weil die auch kicken wollen. Also ganz ehrlich, es gibt auch Mannschaften in der Liga, die wollen keinen Fußball spielen, muss man auch mal ehrlicherweise sagen. Und das finde ich ganz cool, dass da einfach der Ansatz schon immer so war. Und ja, da habe ich mir, wie gesagt, auch 2, 3 Spiele angeguckt und deswegen auch mich dafür entschieden, ja.
Also war das gerade ein Dementi zum Aufstieg?
Das war ein, wir schauen mal, wofür es reicht. Ne? Also ich glaube, wie gesagt, es gibt halt andere Truppen, die das auch offener kommunizieren und da auch, glaube ich, ja, sehr viel für leisten auf verschiedene Art und Weisen. Ja, und wir machen unser Ding und.
Leisten, klein geschrieben.
Genau. Hm. Ganz klein.
Ich finde es bemerkenswert mit den jungen Leuten, die alle da auch in der Gegend wohnen. Da hatten wir, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch schon mal drüber gefachsimpelt, dass das Ottersleben wohl eine grandiose Zukunft vor sich hat, schon allein, weil so viele Eigenheimsiedlungen und junge Menschen da in diese Region ziehen. Auch die alten Häuser teilweise, wenn du mal so bei ImmoScout oder sonst irgendwie was geguckt hast oder sowas, oder die Angebote kriegst du ja auch im Netz zugespült und so, sind ja junge Leute, die da alle hinziehen. Das ist am Rand von Magdeburg, du kommst trotzdem überall relativ gut hin und so. Das ist schon, die haben, da ist, das wird eine krasse Zukunft haben die vor sich, glaube ich.
Das ist eine elitäre Bubble, würde ich es bezeichnen, Ottersleben.
Elitäre Bubble hin, elitäre Bubble her. Es gibt auch nette elitäre Menschen. Und
das habe ich ja nicht abgesprochen.
Ja, mir ging es nur darum, dass halt wahrscheinlich allein die Masse der Jungen, der Kinder, die da hinkommen und so, Und es lebt sich da auch gern. Da überlegst du dir tausendmal, ob du jetzt erstmal zum Studieren woanders hingehst oder
ja,
so.
Der Sportplatz ist ja, glaube ich, auch so direkt irgendwie im Kern drin.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es der Kern von Ottersleben ist.
Biegst du links ab von der Halberstädter und dann eine Querstraße und schon bist du da.
So Kunstrasen, Rasen, Laufbahn für einen Trainer, der keine Lust auf Passspiel hat, der geht halt laufen.
Richtig. Ich lag mal ein paar Monate im Krankenhaus, hinten in Ottersleben, direkt neben dem Platz war ein Kinderkrankenhaus. Ich habe auf den Platz, ich weiß ja nicht, wie lange, so drauf geguckt und deshalb habe ich da so, das ist meine Verbindung, weil das Kinderkrankenhaus glaube ich nicht mehr da. Das war so ein langgezogener Bau da hinten.
Ja, auch sehr viele Jugendmannschaften, ne? Also als ich dann erfahren habe, dass die da teilweise zwei-, dreifach besetzt sind irgendwie. Also
ein Rasenplatz, ein großer und ein Kunstrasenplatz, oder?
Ja, genau. Also Trainingszeiten im Winter relativ schwierig, also ja. Weil eben alles voll ist auf dem
und Kunstrasen. Und kein Platz, wo du ein anderes Feld hinmachen kannst, ja?
Ja, es gibt halt noch so einen Court dahinter, so einen Soccer-Court, der ist sogar relativ groß. Also okay. Da kann man dann zumindest mal, glaube ich, ein paar Jugendmannschaften, die da ausweichen können. Aber im Grunde, klar, müsstest du eigentlich noch einen Kunstrasen bauen, um das irgendwie alles abzufedern, was da stattfindet. Und das finde ich halt auch so stark. Da ist halt immer was los. Ne? Also du kommst da hin, ja. Da ist ja diese Bar auch oder beziehungsweise dieses...
Vereinskneipe,
genau. Und da ist halt, also ob du da jetzt, weiß ich nicht, sonntagabends bist oder mittwochs mittags, da ist immer irgendwer und
Mittwochs, Danny, wenn wir das nächste Mal Döner und Bier wollen,
ab zum Malle. Ab zum Malle in der Kneipe.
Der wird uns wahrscheinlich vollpöbeln, was wir für Quatschköpfe sind, aber schön. Das ist eine schöne Geschichte von einem Amateurfußballverein. Ja. Wie der sich entwickelt, inklusive deiner grandiosen Geschichte, wahnsinnig beeindruckend noch obendrauf. Finde ich stark. So, wir haben nur jetzt das angedeutet, beruflich irgendwas im Gesundheitsbereich, hast du gesagt? Was machst du genau?
Betriebliches Gesundheitsmanagement, genau.
Das also heißt, was machst du? Was genau ist dein Job dann?
Ich fahre zu Unternehmen und guck, wie die Arbeitsbedingungen sind, was die Leute da so machen. Also Arbeitsplatzanalysen, auch mobile Firmenfitness, sowas, also Präventionskurse, Vorträge, Workshops, alles zum Thema eben betriebliche Gesundheit, auch Leute wieder eingliedern. Das ist übrigens jetzt dann natürlich so ein Ding von mir. Also wir gehen jetzt auch gerade sehr stark in das Thema betriebliches Wiedereingliederungsmanagement. Also Leute, die lange krank sind oder oft kurz krank. Und ich sag mal, mit den Erfahrungen, die ich da jetzt sammeln musste, aber auch durfte, das meine ich eben. Also ich habe während der Zeit schon gedacht, okay, ich will das halt im Nachgang auch nutzen, um so von meinen Erfahrungen zu erzählen und bestenfalls halt viele Leute zu erreichen. Und klar, mit dem Arbeitskontext kann ich das jetzt gut verbinden und da vielleicht auch Leuten helfen, die die andere Sachen haben, aber vielleicht auch sagen, hey, ich weiß nicht, wie ich hier wieder zurückkommen soll. Ne? Und mal schauen, da bin ich relativ offen. Also so nach links und rechts, da ergeben sich eigentlich auch immer von selbst viele Sachen. Und mal schauen, wo das hinführt. Aber es ist mir auf jeden Fall ein Anliegen.
Stark. Also, Leute, ich will nochmal aufmerksam machen, das Ziel dieser Sendung ist, für die Kinderkrebsforschung auch noch Geld zu sammeln. Und der Deal ist, alle Hörerinnen werden gezählt, die bei unserem Podcast-Anbieter, der verbreitet das auf diese einzelnen Plattformen, wo ihr sie überall hören könnt, ausdrücklich nochmal gesagt, YouTube ist wegen Manipulationsanfälligkeit nicht dabei. Danny hat in die Hose sich gemacht, deshalb 72 Stunden der Zeitpunkt ab Veröffentlichung dieser Folge, das wird der Donnerstag um 13 Uhr sein. Und das bedeutet, klicken, klicken, klicken und machen. Ich würde mich schon freuen, wenn wir jetzt, stell mal vor, wir kriegen jetzt auf immer 5000 so eine Klicks, weil ihr müsst nicht mal selber Geld spenden. Das ist ja das Geile an der Kiste. Deshalb ist das Verbreiten leicht gemacht. Ich sehe sowohl in Dennis als auch in Felix auch so ein bisschen Angst, wie ich hier alle verbal Dinge ziehe, damit das hier irgendwie funktioniert. Alle alten Tricks raushole aus der Moderatorentätigkeit. Aber ich tippe mal auf eine 5000 wäre gut. Oder? Was sagst du?
Ich freue mich über jede Hörer,
das wäre mega.
Hörerin.
Ja.
Vor allem, wenn aber auch die Kernmessage dieses Podcasts rauskommt, wie man halt durch Leidensfähigkeit und so weiter halt wieder sein Ziel erreichen kann, wieder auf dem Platz zu stehen. Ich glaube, das ist ja die Kernmessage dieses Podcasts.
Mit der Nuance, dass ich dich verbessern wollte, ohne dass ich das jetzt mit Humor machen möchte oder um dich zu verarschen. Ich glaube, Leidensfähigkeit ist das eine, aber ich glaube, der Optimismus ist, glaube ich, das, was am wichtigsten ist, oder? Was?
100%. Also ohne geht's nicht, ne? Also ich sage, diese Ziele zu haben, irgendwo wieder hinzuwollen oder ja, sei ich habe auch so viele Reisen, so viele Sachen, die man halt noch machen will, wo man dann ausgebremst wird und am Ende muss ich auch sagen, es ist, Also es gibt so einen ganz platten Spruch, aber so gesunde Menschen haben 1000 Wünsche, Kranke nur einen. So, genau. Ne? Und das ist halt, für mich war es in der Zeit immer auch so ein Thema extreme Dankbarkeit, wenn irgendwas funktioniert hat. Also ich mache mal ein Beispiel, es war nach dem ersten Zyklus nicht klar, ob wir mit der Chemo so weitermachen können, weil ich so starke Reaktionen hatte und die dachten, dass ich allergisch darauf reagiere. Und dann saß ich da beim Arzt, völlig verbrannt am ganzen Körper, irgendwie alles offen gewesen und bin dann da mit Freudetränen raus, weil ich wusste, wir können die Chemo weitermachen, weil es keine allergische Reaktion war, sondern eben nur ein, mein Körper fährt jetzt runter. Also in so einem Moment, wo es einem so, in so einem Moment, wo es einem beschissen geht ohne Ende, dass man halt dann da sagt, okay, hey, das ist aber in dem wieder was Gutes finden. So, ne? Und ich glaube, das geht leichter, als man denkt, auch so im Alltag. Und ich habe halt auch versucht, das jetzt so weiter für mich so zu transportieren und so mit ins Leben zu nehmen, weil es ist irgendwie auch dann eine neue Chance, so die man hat. Und dann, ja, als ich jetzt wusste, dass es erstmal vorbei ist, dann habe ich auch 1-2 Anrufe bekommen, die haben gesagt, so alles Gute zum Geburtstag. Und dann habe ich gedacht, na, und dann, okay, ja, es ist wie so ein neuer Anfang halt einfach, ne? Und man kann dann für sich halt wirklich sehr viel mitnehmen und seine ganze Lebensqualität irgendwie auch steigern, weil man anders durchs Leben geht.
Aus deiner Sicht, was können wir, wenn wir Angehörige, Freunde, Familie, Kumpels von Menschen sind, die so eine Diagnose haben und in so einem Prozess sind wie du, was sind die beschissensten Dinge, die wir machen können, von denen, die wir machen, weil wir nicht wissen, dass sie beschissen sind? Da kannst du uns vielleicht helfen.
Ich glaube, das ist sehr schwer. Also ich kann mal sagen, in meinem Umfeld war es glücklicherweise so, ich hatte Leute, die haben mich angerufen, mit denen konnte ich stundenlang erzählen, wie geht's dir und so. Und es gab Leute, die haben gesagt, mein Gott, es gibt auch schlimmere Krebsarten, jetzt scheiß dir mal nicht ein. So, ja, das habe ich auch gebraucht.
Nee, das würdest du nicht sagen, oder?
Nein, aber...
Oh, guck mal, wie er mich anguckt.
Ja.
Es gibt Phasen in unserem Zusammensein, da hielt ich es für möglich, dass er das ist.
Nein, das glaube ich jetzt nicht. Das waren natürlich auch Leute, die mir sehr nahe stehen, ne? Und die auch wissen, also...
Aber das ist ja vielleicht auch hilfloses Provozieren, oder? Um dich aufzumuntern.
Ja, was heißt das so? Der, bei dem das war, der hat zu mir gesagt, Felix, du wirst in deinen nächsten Monaten, wirst du jeden Tag 20, 30 Anrufe oder Nachrichten kriegen mit, oh Gott, und wir hoffen, es wird alles gut. Und ich bin jetzt der eben das andersrum aufbaut. So, und das war gut. Also wir sind...
Ein bisschen, bist doch du, glaub mir.
Wir sind auch damals nach der Diagnose raus zusammen essen und der hat dann gesagt, komm, wir bald ist Ostern, wir suchen dir mal, ne, gleich nochmal ein zweites Neues. So, ach, und ja.
Oh, so ein platter Eierwitz.
Ja, oder genau. So.
Wie du dich gerade nicht traust zu lachen.
Ja, kannst du gerne. Aber das ist halt so natürlich, so der Umgang. Also, ja, okay. Also nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn jemand dann so künstlich versucht, irgendwie da so ranzugehen. Und ich meine, du kannst den Leuten keinen Vorwurf machen. Weil ich hatte auch Leute, die haben sich gar nicht gemeldet über lange Zeit, weil sie gedacht haben, scheiße, da melden sich jetzt so viele oder die wussten auch nicht wie.
Oder was, ne? Was sagt man,
ne? Ich habe es natürlich halt auch demzufolge auch ausgeschlachtet, ne? Einer kam an, alles Gute, ich habe keinen Geburtstag. So. Aber so die wichtigsten Personen, die haben halt einfach, waren halt für mich da. Und das ist es halt, ne? So, und in den beschissenen Zeiten haben mich aufgebaut und da kann man nichts falsch machen, glaube ich, wenn einfach jemand da ist. So, ich glaube, das ist das Wichtigste.
Aber das ist, dein Handy hat auch geklingelt. Ich habe es gesehen, aber es war nicht laut. Jetzt mal auch, weil es ist ja immer ganz wichtig, dass man über solche Dinge, vor denen man so Respekt hat und Angst hat und dass man so den Deckmantel des Schweigens überlegt, das ist aber gerade wichtig, darüber zu reden. Du hast jetzt gerade diesen Witz mit dem Ei gemacht. Du hast die OP gehabt, also eins ist weg oder was?
Genau.
Und dann hast du da jetzt ein Implantat reingekriegt? Oder?
Nein. Okay. Die Wahl hätte ich gehabt, aber aus hygienischen Gründen, weil man auch nicht wusste, wie geht's weiter, Anschlussbehandlung, Operation und sowas.
Ah, okay.
Genau, also das hätte ich woanders hinfahren müssen für. Und dann habe ich halt gesagt so, nee, komm, ich habe genug Wege jetzt die nächsten Monate.
Haben mir jetzt auch so 1, 2, 3 pietätlose Witze zu einfallen.
Nee, das ist, ja, das ist, aber ist ja okay. Ja, das ist natürlich für Fußball, also wenn du in 5 oder 6 Jahren quasi dann bei Ottersleben mit alten Herren spielst und es soweit ist und dann halt da die Wahrscheinlichkeit fast 100% ist, dass da nichts mehr passiert oder sowas, da werden aber wahrscheinlich ein paar Witze
Wahrscheinlich. Aber was halt auch cool ist, es haben sich echt sehr viele auch aus dem Fußballbereich gemeldet, die für die das so der Anstoß war, halt zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen, ne? Auch sehr viele, die gesagt haben, Mensch, ich hatte auch immer mal so das Gefühl, ich habe ein Problem, wusste aber nicht, lohnt sich das da jetzt mal einen Termin zu machen, dauert alles so lange. Und mir haben echt viele Leute auch geschrieben, Felix, danke, auch dass du damit so offen umgegangen bist, weil ich bin damit von Anfang an sehr offen umgegangen. Selbst bei diesem Vorstellungsvideo habe ich halt darüber geredet, weil ich wusste, okay, es gibt halt so viele und das ist halt die weit verbreitetste Krebsart bei Männern zwischen 20 und 40 oder eine der, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber auf jeden Fall sind es sehr, sehr viele, die da betroffen sind und allein schon, wenn man sich für sich selbst dann so den Stress nimmt im Kopf und weiß, ey, da ist nichts. So, ne?
Also Vorsorge.
Ja, genau.
Also Phase 1, zur Vorsorge gehen.
Ja.
Phase 2, Optimismus niemals irgendwie verlieren. Drittes Ding ist, dass man, auch wenn man jemanden kennt, den nicht alleine lässt, versucht so authentisch und natürlich wie möglich mit dem zu sprechen. Was hast du noch? Das Ziel, also ein Krafttier zu haben für sich wahrscheinlich, dass man immer nach vorne guckt. Deins war zu sagen, ich will wieder auf dem Fußballplatz stehen. Bin überzeugt davon, wenn du es in einer psychologischen Sitzung, das darfst du jetzt nicht sagen, solltest du auch nicht, aber ich bin überzeugt davon, wenn du ein Krafttier bezeichnen musstest, dann ist es Danny Pili, wie es mit dem du mal zusammengespielt hast, das du da genannt hast.
Ja.
Nicht? Ja. Und wichtig ist halt weiter, immer weiter, ja. Und noch ganz wichtig für euch jetzt auch, einfach bitte diese Sendung weiter verbreiten. Ihr spendet damit, ohne dass ihr spendet, das wäre sehr, sehr gut, weil je mehr Leute das Ding hier hören, desto mehr Geld kommt für die Kinderkrebsforschung zustande. Hast du noch was mit Felix zu besprechen? Weil ich würde jetzt doch sagen, Felix, habe ich mir extra gerade zusammen überlegt, das Wort, ja. Olli Kahn hat ja mal gesagt, Eier, wir brauchen Eier. Mhm. Damit hat er ausdrücklich nicht dich gemeint, weil du hast jede Menge Eier, obwohl es dann am Ende doch nur eins ist. Verbreitet die Sendung weiter, bitte.
Musste machen.
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 Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.